Es freut mich, wieder hier zu sein. Ich habe gemerkt, es lohnt sich, regelmässig hierher zu kommen. Als ich nämlich bei der Herren kam, habe ich gesehen, ah, das ist ja mein Stick, den ich das letzte Mal vergessen habe. es lohnt sich wirklich, bei euch zu sein. Ich denke, bevor ihr fragt, was ich da am Finger habe, es gibt noch einen Ort, wo ich regelmässig auftauche, das ist im Notfall vom Unispital. Ich habe Ende November beim Volleyballspielen einen Sehneriss geholt. Das Interessante war ja, als ich dort gekommen bin, ins Unispital, haben sie mein Personal aufgenommen. Ich habe gesagt, ja, ich bin schon mal da gewesen. Dann schaut das der Arzt an und sagt, gibt es irgendeinen Grund, dass ihr im 2015 nicht sind gekommen? Also ich habe schon Velounfall gehabt mit Rollerblades und so. Sie kennen mich langsam. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel Unfall bei euch mache. Ich freue mich, mit euch das Thema anzugehen, unterwegs mit Jesus im Boot. Das freut mich noch besonders, weil ich bin ja Leiter von OM und gleichzeitig bin ich auch noch im Vorstand, im internationalen Vorstand von unserer Schiffsarbeit. Die internationale Schiffsarbeit, ihr seht das Schiff Logos Hope in Asien mit 400 Mitarbeitern an Bord. Und ich habe die Pflicht regelmäßig das Schiff zu besuchen, wenn die Vorstandssitzung ist. Die nächste Besuch wird in der Karibik sein. Aber zweimal hatte ich die Gelegenheit, mit dem Schiff unterwegs zu sein. Und ich weiss nicht, wer von euch schon mal seekrank war. Wir waren mal unterwegs von Oman nach Katar mit dem Schiff. Und wir haben mit der ganzen Schiffsmannschaft einen Gebetsabend gehabt. Und ich habe mitgeleitet an den Gebetsabend. Und plötzlich hatte ich doch gehabt, es werden immer weniger Leute bei diesem Gebetssaal. Plötzlich war nur noch ein Drittel der Leute da. Und wenn man so mit drinnen ist, dann merke ich es nicht so. Aber am Schluss von diesem Abend habe ich gemerkt, es macht immer ständig so. Es ist ein Sturm aufgekommen im Persischen Golf. Und wir haben gemerkt, dass zwei Drittel der Besatzung krank geworden ist. Und ich glaube, dass es manchmal schon passieren kann, wenn man mit Jesus unterwegs ist, dass man sehr krank werden kann. Das möchte ich mit euch ein bisschen anschauen. Da ist einfach so ein Bild vom Schiff, wo ich unterwegs war. Unterwegs mit Jesus im Boot. Vielleicht bevor ich wirklich zum Text komme, würde ich gerne noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du in jeder Phase von meinem, von unserem Leben mit uns unterwegs bist. Du hast es nicht einfach ein schönes Leben versprochen, wenn wir mit dir unterwegs sind, sondern im Gegenteil, dass es wird auch rauch werden. Und viele von uns da innen haben schon ganz ruhige Zeiten erlebt und ich möchte dich bitten, dass der heute Morgen und das, was wir mit dir anschauen, kann eine Ermutigung und eine Hilfe sein. Red du zu uns, Herr, und nicht ich. Amen. Ich werde mit euch einen Text lesen, der wohl bekannt ist, aus dem Markus-Evangelium, und zwar Kapitel 4, Verse 35 bis 41. Wir lesen als erstes mal den Text. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen weg und ruderten mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da rüttelten ihn die Jünger wach und schrien voller Angst, Herr, wir gehen unter. Merkst du das nicht? Sofort stand Jesus auf, bedrohte den Wind und rief in das Toben des Sees, sei still und schweig. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Warum hattet ihr solche Angst? Fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn gar kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen flüsterten die Jünger einander zu, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Das ist eine ganz spezielle Geschichte. was Jesus da erlebt hat mit seinen Jüngern. Und was es sehr glaubwürdig macht, ist, dass die Leute, die das aufgeschrieben haben, sich selber nicht gut herstellen. Es gibt in anderen Religionen auch so Geschichten, wo Leute auf hoher See gerettet worden sind, aber da kommen die Beteiligten ganz gut raus. Und wer hier nicht gut rauskommt, das sind die Jünger, wenn man das anschaut. Darum ist es gut, wenn wir den Text noch einmal anschauen. Und zwar im Vorfeld sehen wir mit im Markus-Evangelium, wie Jesus angefangen hat mit seinem Dienst in Galiläa. Und er fährt da Wunder um Wunder zu bewirken. Und es gibt immer mehr Leute, die ihm nachfolgen. Und dann kommt der Punkt, wo er an See kommt und so viele Leute sind da und er tut sie unterrichten. Und er tut ihnen vom Reich Gottes erzählen und tut das in Geschichten verpacken. Das ist Kapitel 4. Das sind all die Geschichten, die Gleichnisse, die er das Reich Gottes darstellt. Sehr ein anstrengender Tag war. Die Leute waren müde. Es sind so viele Leute gekommen, dass Jesus in ein Boot steigen musste. Und nach dieser langen Rede kommen innerhalb kurzer Zeit 4 Machtbeweise, die Jesus den Jüngern zeigt. Seine Macht über Naturmacht, seine Macht über Dämonen, seine Macht über Krankheit und seine Macht über Tod. Und demonstriert damit, wer er eigentlich ist. Und interessanterweise, in allen 4 Geschichten kommt das Boot vor. Ich werde aber die erste Geschichte mit euch anschauen. Schauen wir doch, das ist die erste 2 Verse an. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen weg und ruderten mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Nach dem anstrengenden Tag, wo Jesus hatte mit seinen Jüngern, hat sich Jesus wahrscheinlich überraschend auch für seine Jünger entschieden, den ersten kurzen Satz zu lancieren. Er hat gesagt, steigen wir ins Boot und fahren ans andere Ufer über. Das andere Ufer war nicht einfach das andere Ufer, sondern es war Dekapolis. Das Gebiet der 10 Städte hat das geheissen. Und das war eigentlich Ausland für den Juden. Also quasi ins Ausland, den ersten Kurzeinsatz machen. Das hat er quasi nach einem so anstrengenden Tag entschieden. Heute denkt man vielleicht, wenn man so, wenn es darum geht, den Leuten einen guten Rhythmus zu geben, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen unverhältnismässig gewesen. Aber Jesus hat sich entschieden, ins andere Gebiet zu gehen. Und sie fahren über den See Genezareth. Und das ist gut, wenn man weiss, wie der See Genezareth aussieht und was das beinhaltet. Der See Genezareth ist ca. 20 km lang und 13 km breit. Er liegt 212 Meter unter dem Meeresspiegel und ist von 3 Seiten von Bergen umgeben, die zum Teil bis zu 300 Meter hoch werden können. Der See ist also in einem Kessel und der Kessel hat subtropisches Klima. Aber auf den Bergen, auf dem Hochland, hat es Luftströme, die kalt sind. Und ab und zu passiert es dann, dass heftige Fallwind auf den See herabkommen. Meistens von Osten her. Windstärke 7 bis 8 kann man dort messen. Und die waren gefürchtet von den Fischern. Darum haben die Fischer auf dem See Genezareth meistens mit dem Ohr gegen Osten hören, ob ein Wind im Abbrausen ist, damit sie so schnell wie möglich fliehen können. Und genau das ist jetzt passiert. Sie gehen abends, zur Nacht, über den See und dann kommt so ein Fallwind. Und jetzt werde ich die Geschichte anschauen. Da hat es nämlich drei Parteien. Da ist Jesus, die Jünger und der Sturm. Und ich werde zu jedem 2-mal etwas sagen im Laufe des Textes. Und zwar sehen wir ein Bild von Rembrandt, das das auch illustriert hat. Zuerst mal der Sturm. Vers 37, da heißt: da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Was bedeutet das, mit Jesus unterwegs zu sein? Was haben die Jünger da erlebt? Zuerst den ganzen Tag mit Tausenden von Leuten. Anstrengend, müde war es. Heiss wahrscheinlich auch noch. Und dann nachher mit ihm über den See ins Ausland segeln. Und jetzt fährt nun ein Sturm an. Das Boot füllt sich mit Wasser, es droht zu versinken. Ich weiss nicht, ob ihr das so schon erlebt habt. Leute, die dir sagen, übergib doch dein Leben Jesus. Leb doch du mit Jesus, vertraue dein Leben Jesus an. Dann wird alles easy. Dann ist dein Leben mit deiner Zukunft und alles ist rosarot. Er wird sich deine Probleme annehmen. Er wird dich durchtragen. Das ist leider nur die halbe Wahrheit. Ja, Jesus nimmt sich uns an. Ja, Jesus hat mir, als ich mein Leben Jesus anvertraut habe, einen tiefen Frieden gegeben, den ich seither nicht mehr verloren habe. Hat meinem Leben Perspektive gegeben. Aber es ist kein Leben ohne Probleme. Im Gegenteil. Ich glaube, mit Jesus unterwegs sein kann einem ganz andere Probleme geben, die man vielleicht gar nicht hat. Du kommst in Stürme und Schwierigkeiten. Stürme und Schwierigkeiten, die dich ans Limit bringen. Ja, sogar über das Limit raus, wie bei den Jüngern. Wo sich dein Boot füllt. Wo sich droht, dass du untergehst. Ob allein oder als Gemeinschaft. Kannst du dich so an die Zeit erinnern in deinem Leben? Es würde mich wundern, jemanden zu finden, der das noch nie so erlebt hat. Momente, wo man denkt, jetzt geht alles, jetzt versauft alles in meinem Leben. Stürme, die deine Grundfeste erschüttern. Ich werde dir Mut machen, lass dich nicht vor einer falschen Theologie umwickeln. Manche hat das Leben mit Jesus aufgegeben, weil er gedacht hat, es ist alles nur rosarot, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Er löst nicht all deine Probleme. Er hilft dir. Er steht dir bei. Aber es gibt Stürme. Und die können manchmal wahnsinnig schnell kommen. Mir passiert das als Leiter immer wieder. Letzte Woche habe ich einfach mal eine falsche Entscheidung getroffen. Und die Fallwinde sind gerade gekommen. Am Abend musste ich noch das Telefon am gleichen Tag noch erledigen. Und es war nur ein 12-Stunden Sturm. Aber manchmal kann das so schnell gehen. Und das kann ihm auf dem linken Fuß verwutschen. Wo stehst du im Moment? Bist du in einem Sturm drinnen? Dann bist du gleich wie die Jünger. Schauen wir doch weiter. Zwei Personen ist Jesus. Da heisst, hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Das Boot hat sich gefüllt, schlägt fast leck. Und was macht Jesus? Er schläft. Wo schläft er? Markus ist ganz interessant bei seiner Beschreibung. Er schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Normalerweise, zur damaligen Zeit, hat es in dem Boot nur ein Küssi gehabt. Und wisst ihr, für wen was das Küssi reserviert war? Für den Stürmer. Und da kommt manchmal der Punkt, wo man denkt, in unserem Leben, Jesus oder Gott, unser Stürmer in unserem Leben, schlafst du? Wo bist du, Gott? Man hat Eindruck, Gott scheint am Schlafen zu sein. Seit das in meinem eigenen Leben, wo ich nach Antworten, schreien oder suchen oder wünschen oder auch als Gemeinschaft. Was machen, wenn sich scheinbar Jesus nicht scheint zu kümmern um mich, wenn der Sturm rundum ist und er schläft? Wo ist denn Gott? Die Jünger machen das gut. Er heisst Jünger. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen, da rüttelten ihn die Jünger wach und schrien voller Angst, Herr, wir gehen unter, merkst du das nicht? vielleicht einfach mal für uns, die, wir müssen uns vorstellen, die Jünger haben keine Ahnung gehabt, was nachher noch kommt. Wir haben den Vorteil, wir wissen, was nachher passiert ist. Aber die Jünger, die waren am Versaufen. Und das waren die Spezialisten, die Fischer. Die wissen, wie man auf diesem Schiff hantieren muss. Und sie sind voller Angst. Und ich glaube, etwas, was sie sicher richtig gemacht haben, sie haben Jesus geweckt. Sie haben zu ihm geschrien. Und ich weiss nicht, was sie im Sinn hatten, warum sie ihn geweckt haben. Sie haben ihn bisher kennt als einen außergewöhnlichen Rabbiner, als einen Lehrer, einer, der hat angefangen, Leute zu heilen. Aber der hat doch sicher keine Ahnung vom Schifffahren. Die Spezialisten sind sie. Er ist ja ein Zimmermasson. Vielleicht haben sie gedacht, wir brauchen noch eine Arbeitskraft, um gegen die Wellen zu kämpfen. Ich weiss nicht, was sie sich erhofft haben. Aber interessant ist, wie sie ihn geweckt haben. Was haben sie gesagt? Sie haben ihn geweckt und haben gesagt, Herr, wir gehen unter. Merkst du das nicht? Spürt ihr etwas in diesem Satz? Was kommt da so ein bisschen durch? Vorwurf. In welchem Sinn? Siehst du nicht, die Welt geht unter und du schläfst einfach. Kümmerst du dich überhaupt nicht um mich? Oder um uns? Ist das nicht manchmal auch die Frage, wie reagierst du, wenn du so in einer Krise steckst, wenn ein Sturm um dich herum donnert? Ich weiss es nur von mir selber, dass ich dann meistens jemanden suche, der schuldig sein sollte. Meine Frau kann das manchmal Lieder davon erzählen, wenn ich wieder etwas nicht finde und ich dringend zurückgehe. Je grösser die Krise, desto mehr manchmal unsere Mechanismen, um eine Antwort zu suchen. Ein Kollege von mir, der Leiter ist, hat einmal gesagt, leitet sie, so bei christlichen Werken ist immer eine Herausforderung. Solange es gut geht, sagen alle Halleluja, preis den Herrn. Aber sobald es schlecht geht, bin ich nicht schuld. Und so funktionieren wir oft. Und da kommt auch bei diesen Jüngern ein Vorwurf raus. Ja, du hast doch gesagt, im Prinzip, wir sollen über den See. Wir haben nur gemacht, was du uns gesagt hast. Kümmern jetzt sie nicht, was jetzt passiert. Wie sehen wir uns in diesem Sturm innen? Ich habe vor einem Jahr, weiss ich noch, einen grösseren Sturm gehabt. Und ich habe jemanden im Team, der immer speziell fragt, dass sie für mich und für mein Leitungsteam beten können. Ich bin eine Beterin. Und die hat die Situation beschrieben und gesagt, kannst du darüber beten? Dann ist sie zurückgekommen, aber die Antwort war nicht die, die ich mir ganz so erhofft habe. Sie hat gesagt, sie hat den Eindruck bekommen, dass der Sturm, der da ist, nicht das Problem ist von jetzt OM International, sondern dadurch, dass du lernst, näher bei Gott zu sein. Der Sturm ist für dich. Das war nicht das, was ich hören wollte. Aber manchmal, immer wieder zu realisieren, da ist ein Gott, der es immer noch gut meint mit dir. Schauen wir weiter. Wir gehen wieder zu Jesus zum zweiten Mal. Da steht im Vers 39, sofort stand Jesus auf, bedrohte den Wind und rief in das Toben des Sees, sei still und schweig. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Jesus ist nicht ans Ruder gegangen. Er hat nicht wie die anderen Jünger gekämpft gegen die Wellen, sondern er ist aufgestanden und hat den Wind buchstäblich angeschrien. Es heisst, richtig rausgeschrien. Es gibt ja interessante Parallelen zum Alten Testament. Psalm 107, Vers 28 bis 30. Da heisst, ihr Schiff wurde zum Himmel hinaufgeschleudert und stürzte hinab in einen gähnenden Abgrund. Sie vergingen vor Angst und Elend. Das ist das, was die Jünger gerade erlebt haben. Wie Betrunkene schwankten und taumelten sie, sie waren mit ihrer Weisheit am Ende. Sie schrien zum Herrn in ihrer Not, der rettete sie aus der Todesangst. Er ließ den Sturm zur leichten Brise werden und die tobenden Wellen legten sich. Da wurde ihnen wieder leicht ums Herz und er brachte sie zum ersehnten Hafen. Dem grossen, riesigen Toben vom Sturm folgt eine grosse Stille. Bert Mann sagt, es ist nicht mehr der eingeschlafene Jesus im brüllenden Sturm, sondern der eingeschlafene Sturm zu Füßen vom mächtigen Herr. Gerade im grössten Sturm kann Jesus seine Allmacht beweisen. Auch im Sturm von unserem Leben kann das Jesus. So heißt es im Psalm 93. Das Meer tobte, es tobte und toste mit Gebrüll und immer noch möchte es toben, das Meer. Mächtig ist das Brüllen des Meeres, mächtiger noch sind seine Wellen, doch am mächtigsten Herr im Himmel bist du. Wir haben einen Gott, der fähig ist, Wellen können zur Ruhe zu bringen, zur Stille. Nicht immer geht es manchmal so schnell wie in dieser Geschichte. Manchmal braucht es viel länger. Ich habe das zum Beispiel erlebt in meiner Familie. Meine Frau und vor allem ihre Vater, also mein Schwiegervater, hat vom christlichen Glauben gar nicht wissen. Im Gegenteil, er hat sich stark gegen den christlichen Glauben eingesetzt. Aber er hat dann immer mehr Probleme bekommen, dass seine Frau und seine Kinder alle Jesus sind nachgefolgt. Und dann ist noch ein Schwiegersohn gekommen und hat seine Tochter entführt für 7 Jahre nach Afrika in Busch. Das war erst recht ein Schock gewesen. Und ich habe mir immer gewünscht, mit meinem Schwiegervater über den christlichen Glauben zu reden. Mein Schwiegervater ist vor 5 Jahren gestorben, aber 3 Monate vor seinem Tod. Ich habe gesagt, wir müssen irgendwie, wir merken, er war schwer krank gewesen. Es wäre gut, wenn wir mit ihm wirklich einfach erklären, dass er sich vorbereiten kann auf den Tod und mit ihm über den Glauben reden. Und es hat sich ergeben, dass ich mal allein mit ihm zusammen war. Und da habe ich gesagt, du weißt überhaupt, warum, was ich mache? Unterwegs sein, die Mission, um das Evangelium zu verkünden. Und er hat gesagt, nein, erklären wir es einmal. Ich sage euch, mein Herz ist aufgegangen. Nach 26 Jahren. 26 Jahre lang hat mein Schwiegervater immer genau wissen, was ich mache. Aber er hat nie fragen, warum was ich das mache. Und nach 26 Jahren habe ich mir einfach erzählen, warum was ich mache, wie ich Jesus gefunden habe, wie ich die Hoffnung in habe, dass er das ewige Leben ist. Wir sind übergegangen, wir haben angefangen, Johannes 11 lesen, von der Auferstehung von Lazarus. Und am Schluss habe ich ihn gefragt, darf ich noch für dich beten? Es war bewegend. Aber es hat 26 Jahre ist ein Sturm in dieser Familie. Und manchmal kann das lang gehen, so ein Sturm. Aber Jesus erweist sich immer wieder als der, der fähig ist, einen Sturm zum Stillstand zu bringen. Er ist mächtiger als alles andere. Und das werden wir noch weiter anschauen. Wir kommen zum Sturm, zum zweiten Mal. Da heisst es, sofort stand Jesus auf, bedrohte den Wind und rief in das Toben, oder schrie in das Toben des Sees, sei still und schweig. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. In dieser Geschichte hat man den Eindruck, als Europäer, als Schweizer, da geht es einfach um einen simplen Sturm. Aber es ist ein bisschen mehr. Und das sieht man daran, wie Jesus den Sturm anspricht. Er spricht ihn nämlich genau mit den gleichen Worten an, wie er kurz vorher einen Dämon angesprochen hat. Er sagt, schweig, gang, verreis. Genau so redet er jetzt den Dämon an. Der Sturm ist ein Hinweis auf eine unsichtbare Dimension, wo wir uns oft, eben als Europäer, säkular denken, nicht mehr so bewusst sind. Eine unsichtbare Dimension von Stürmen, die sich in unserem Leben eröffnen. Besonders, wenn man sich mit Jesus aufmacht. Besonders, wenn man sich mit Jesus aufmacht, etwas Neues zu entdecken. Das kann allein sein oder als Gemeinschaft. Sie wollten ihren ersten Auslandeinsatz machen, zu den Decapolis, zu den 10 Städten gehen, um das Evangelium zu verkünden. Es ist eine andere Kultur, ein anderes Volk, eine andere Religion. Und es scheint, wie wenn der Sturm sie sichtbar daran hindern will, dort rüberzugehen. Und ich glaube, liebe Gemeinde, wenn wir uns als Gemeinschaft oder allein entscheiden, etwas Neues anzupacken mit Jesus, dass Stürme auf uns warten. Dass Schwierigkeiten kommen können. Wenn wir Projekte haben, Pläne, die wir umsetzen wollen, müssen wir nicht verwundern, wenn Stürme kommen. Das ist Teil davon. Das kann ein Projekt sein, wie eine Kinderwoche organisieren oder etwas Spezielles im Quartier machen oder mal eine neue Idee umsetzen. Ich merke es auch in meiner Gemeinde, wenn man zum Beispiel das Worship-Team so einen Anbetungsabend organisiert, dass sie immer wieder angefochten sind. Und ich erlebe es immer wieder regelmässig, wenn Leute mit OM einen Einsatz machen für ein Jahr oder länger, wir sagen ihnen, garantiert wirst du Probleme bekommen. Bevor du gehst, kannst du damit rechnen. Und meistens kommt es noch von einem Ort, wo man es nicht einmal erwartet. Als ich mit meiner Frau entschieden habe, dass wir für mindestens 5 Jahre nach Afrika in den Busch gehen, habe ich Widerstand erwartet, aber nicht von der Person, die in meiner Familie war, die einzige Person, die gläubig war. Sie hatte die meisten Probleme gehabt. Ich habe es von den anderen erwartet. Und ich merke, Leute, die so etwas machen wollen, haben plötzlich eben Leute aus der Familie, die dagegen sind. Oder plötzlich bekommen sie das beste Jobangebot, wo sie seit Jahren darauf gewartet haben. Einen Monat, bevor sie den Einsatz machen. Oder du hast noch einen Unfall, musst die Reise rauszögern. Oder jemand erzählt dir die schlimmsten Sachen von diesem Einsatz. Das Interessante ist, das Lustige habe ich mal erlebt, wo jemand, das war vor Jahren, wo der Film Titanic rausgekommen ist, hat es ein paar Leute gehabt, die sich bereit gemacht haben für den Einsatz auf dem Schiff. Es waren etwa 5 Leute gewesen, und die sind vorher noch ins Kino gegangen und haben den Film angeschaut. Nicht ganz so gut gewesen. Vor allem die gleichen, etwa 4 Monate später, so einen massiven Sturm gehabt, dass eine Riesenwelle hat einen die Tür reingedrückt und ist dann durch den Gang ist dann Wasser gekommen. Und sie waren gerade im Film gesehen in der Kabine. Und plötzlich ist da Wasser reingekommen. ja, da können so gewisse Sachen ablaufen. Ja, immer wieder auch überlegen, was ist das für ein Sturm? Was sind das für Schwierigkeiten, die da um uns weihen? Könnte auch sein, dass wir wirklich im Gebet vor Jesus könnten um Weisheit bitten, wie wir so vorgehen. Jetzt sehen wir nochmal die Jünger. Warum hattet ihr solche Angst? Fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn gar kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen flüsterten die Jünger einander zu. Was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Am grossen Sturm folgt die grosse Stille. Und dem folgt wiederum die grosse Ehrfurcht der Jünger. Dreimal kommt das Wort gross vor. Es scheint, wie Jesus ziemlich harsch reagiert. Und irgendwie, wie seine Jünger vorwirft, wieso hat er Angst gehabt? Also quasi Feigheit oder mangelndes Vertrauen vorgeworfen hat. Wieso tut er sie quasi so in den Senkel stellen? Die Jünger haben doch nur mal ihr Bestes gemacht. Und ich glaube, das Problem ist nicht darin gelegen, dass sie ihn geweckt haben, sondern wie sie ihn geweckt haben. Aber mit dem indirekten Vorwurf kümmerst du dich nicht um uns. Aber das Erlebnis ist das Positive. Niemand anders hat erlebt, was die Jünger erlebt haben in diesem Sturm. Man sieht, in diesem Satz heisst es voller Entsetzen. Nach dem, was Jesus hat gesagt, flüsterten die Jünger einander zu. Was ist das für ein Mensch? Das ist immer die Herausforderung. Wer ist Jesus für mich? Ist er wirklich fähig, so einen Sturm zu stillen? Aber sie sind voller Entsetzung nach diesen Worten, wo Jesus gesagt hat, nicht nachdem der Sturm still war, sondern nach seinen Worten. Was hat sie noch mehr entsetzt bei diesen Worten, die Jesus gesagt hat? Was denkt ihr, was hat ein Jude erwartet in dieser Situation? Habt ihr denn gar kein Vertrauen zu mir, hat er gesagt. Aber eigentlich hat ein Jude erwartet, habt ihr denn gar kein Vertrauen zu Yahweh? Aber Jesus sagt nicht das. Ein Prophet hat das gesagt, habt Vertrauen zu Gott. Aber er sagt, habt ihr kein Vertrauen zu mir? Und darum das volle Entsetzen. Jesus ist Gott selber. Er stellt sich als der Gott, allmächtige Gott her, der fähig ist, Naturmacht im Griff zu haben. Er, Gott selber. Er ist gekommen und hat den Sturm gebändigt. Und darin liegt das Entsetzen, wo die Jünger haben. Und ich glaube, das ist der grosse Unterschied, den wir haben zu allen anderen Religionen. Wir haben einen Gott, der selber Mensch geworden ist und der sich als Mensch offenbart hat, als Sohn Gottes, mächtig auch über Naturgesetz, Schöpfer von allem. Und ich erlebe immer wieder Leute, die mit Jesus unterwegs sind, wie Gott auch das Wetter sogar in der Hand haben. Sei das manchmal auch bei der Kinderwoche, dass der Regen erst dann setzt, wenn der Einsatz draußen vorbei ist, oder auch bei anderen Situationen. Und ich möchte abschließend noch eine Geschichte erzählen aus dem Buch, das wir im Büro rausgegeben haben, On the Move. Das sind Geschichten von Schweizern, die im Ausland einen Einsatz gemacht haben. Und diese Geschichte würde ich gerne erzählen als Abschluss zu diesem Sturm mit dem Boot unterwegs. Und zwar eine Geschichte von einer Mitarbeiterin, die auf dem Schiff Tulos war, im japanischen Meer, von einem Taifun bedroht, heisst es. Wir waren unterwegs von Shanghai nach Kagoshima, Japan. Frühmorgens, kurz vor der Ankunft in Japan, stoppten plötzlich die Schiffsmotoren. Später erfuhren wir, dass tatsächlich der Hauptmotor-Turbolader geplatzt war. Wir wurden ohne Probleme und große Kosten von der Hafenwache in das nahegelegene Kagoshima abgeschleppt. Wäre dies auf hoher See passiert, hätte uns ein ziemlich starker Taifun, der nur 12 Stunden hinter uns sein Unwesen trieb, eingeholt und der Tulos den Garaus gemacht. Im Hafen mussten wir 2 Wochen auf die dringend benötigten Ersatzteile warten und die Tulos blieb am Steg angebunden. Etwa eine Woche nach Ankunft erreichte uns ein noch stärkerer Wirbelsturm mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 230 Stundenkilometer. Alle großen und seetüchtigen Schiffe mussten deswegen in die Bucht vor Anker gehen, da es im Hafen zu gefährlich sei. Die Tulos jedoch ohne Motor war nicht fahrtüchtig und wurde mit Drahtseilen und allem Möglichen am Quai angebunden. Am nächsten Tag um 5 Uhr morgens polterte der erste Offizier an unsere Kabinentür. Zieht euch sofort an und versammelt euch alle im Hauptsaal. Keine Panik, okay? Ich wunderte mich, denn ich hatte diesen Matrosen noch nie ohne Gebiss gesehen. Später erfuhr ich, dass ihm ein Windstoß sage und schreibe das Vorderzahngebiss aus dem Mund geblasen hatte. Um 10 Uhr war der Höhepunkt des Sturms. Die Tulos war der Gefahr ausgesetzt, am Steg zerdrückt zu werden. An vielen Stellen, inklusive im Hauptsaal, drückte der Wind eimerweise Regen ins Schiff. Nass, müde und eingeschüchtert entschloss man sich, gemeinsam zu singen und zu beten. Nach dem Sturm stellte man auf der Tulos mehrere kleine Schäden von insgesamt etwa 7.000 Schweizer Franken fest. Die Ortsnachrichten meldeten, dass 3 große Schiffe, die in der Bucht vor Anker lagen, wegen der Wucht des Taifuns gesunken seien. Die Tulos hätte auch vor Anker gehen müssen, wäre da nicht der kaputte Motor gewesen. Und dazu die lange Wartezeit auf das Ersatzteil. Wir waren erstaunt über Gottes souveräne Hand, einmal mehr. Und was man zu Beginn vielleicht nicht versteht und einem als Fehler oder Hindernis erscheint, hat Gott schon eingeplant und zum Besten gewendet. So ist eben unser Gott. Allein ihm sei die Ehre. Amen. Ich würde gerne noch beten. Jesus Christus, wir sind da, unsere Schwachheit als Menschen. Und du siehst Stürme in unserem Leben, in meinem Leben, wo immer wieder kommen können. Jedes Einzelne, das da innen ist, siehst du. Herr, ich werde die Stürme vor dir bringen. Ich werde dich bitten, dass du im Leben von jedem Einzelnen hineinkommst, dass das Einzelne den Mut hat, dich anzurufen, zu dir zu schreien, dass du dich dem Sturm annimmst, dieser Person. Ich werde dich bitten, dass unsere Stürme in unserem Leben hineinkommen, uns nicht von dir trennen, uns von dir wegziehen, sondern uns erkennen lassen, immer mehr, wie gross du bist. Damit wir deine Nähe, deine Liebe für uns immer neu erfahren dürfen. Das ist mein Wunsch, mein Gebet. Amen.